Breitband-Topic.
Der Bundestag hat es mit dem IT-Sicherheitsgesetz selbst vor etwa einer Woche beschlossen. Wirtschaft und Behörden sollen in Zukunft mit gutem Beispiel vorangehen und Hacks auf Computern und Netzwerken kritischer Infrastrukturen sofort melden.
Ein guter Ansatz, der zu spät für den aktuellen Trojaner im Deutschen Bundestag kommt. Schon vor Wochen ist der Angriff auf das Parlacom, das Netzwerk des Bundestages, bekannt geworden. Über das Ausmaß wurden Abgeordnete, Mitarbeiter und Öffentlichkeit aber erst viel später informiert.
Eingeschleust wurde die Malware offenbar über eine gefälschte E-Mail, die an alle Bundestagsabgeordnete ging. Die vermeintliche Absenderin Angela Merkel.
Und das ist nicht der einzige Fall eines empfindlichen Polit-Hacks, der nun bekannt wurde. Mirjam Sanderbart über unerwünschte Software auf Politiker rechnen.
Ich habe mich mit dem Virus infiziert. Oh mein Gott, nur eins rettet mir jetzt noch das Leben. Gehen Sie an meinen Computer.
Die Aufregung im Berliner Regierungsviertel ist derzeit ähnlich groß wie in Katastrophenfilmen. In Hollywood kämpft man gegen Viren, im Deutschen Bundestag aktuell gegen Trojaner. Bereits im Mai wurde bekannt, dass das Parlament Opfer eines Hackerangriffs war. Und die Schadsoftware, die dabei ins IT-System eingeschleust wurde, hat sich bis jetzt festgesetzt. Seit wann? Das scheint bisher ungewiss. Ebenso wie die Frage, ob und wann der Trojaner wieder aktiv wird. Dass die virtuelle Absicherung des Parlamentsapparats offensichtlich fragil ist, das ist jedoch kein Geheimnis.
Ich glaube, dass das ganze Thema Cybersecurity oder auch Cyberkriminalität eines ist, dem wir viel mehr Aufmerksamkeit widmen müssen.
Die Liste der Sicherheitspannen im sensiblen Datennetzwerk der Bundespolitik wird immer länger. Im vergangenen Sommer infizierte eine Mitarbeiterin im Bundeskanzleramt mit einem privaten USB-Stick unwissentlich ihren Dienstcomputer mit einer Spionagesoftware. Und im Januar dieses Jahres legte ein Überlastungsangriff die Webseiten von Kanzlerin und Bundestag lahm. Nun kämpft das Parlament mit dem Trojaner in seinem Datennetzwerk. Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichten: Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, sei der Bundestag nicht mehr ausreichend virtuell geschützt. Die Angreifer seien zum Verzeichnisdienst des Netzwerks vorgedrungen und konnten Administratorenrechte an sich bringen. Die Folge? Freier Zugriff auf fast alle Systeme des Bundestags und auf Zugangsdaten der Fraktionen, Abgeordneten und aller Mitarbeiter.
Ich habe einen Job für Sie und Ihr Team. Es muss wie ein Unfall aussehen.
Mit seinem Sicherheitsproblem steht der Deutsche Bundestag aber nicht alleine da. Vergangene Woche berichtete die US-Regierung von einem Hackerangriff auf ihre Personalbehörde Office of Personnel Management. Ziel war eine Datenbank, die sensible Informationen über frühere und jetzige Staatsbedienstete enthält, sowie Nachforschungen über potenzielle Geheimdienstmitarbeiter. CIA-Angestellte befürchten nun ihre Enttarnung.
Oh, the Chinese won't confirm, but they won't deny. Their hackers broke into US government computers and stole millions of personnel records.
Ist der Schaden da, lässt sich die Beschuldigungsmaschinerie nicht mehr aufhalten. Manche Medien machen sofort die Täter aus. Der US-Angriff wurde blitzschnell dem chinesischen Geheimdienst zugeschrieben. Dieser beteuert jedoch seine Unschuld. Auch beim Bundestagshack haben die Spekulationen über die Hintermänner der Angriffe längst begonnen.
Experten sind sicher, hier sind Profis am Werk.
Wir haben ein Gegenüber, das hohes Interesse hat, uns auch anzugreifen. Ob es ausländische Nachrichtendienste sind oder ob es Terroristen sind, wie beispielsweise IS mit dem Cyberkalifat.
Woher also stammt der Angriff? Etwa aus Russland oder China, wie manche vermuten?
Wie viel Substanz derartige Spekulationen haben, ob hinter beiden Fällen staatliche oder doch private Akteure stecken, ist noch nicht geklärt. Der wahre Verursacher dieses Trojaners, er ist schwer zu finden.
Du suchst da, ich nehme den Bereich vor.
Ja, nun geht es darum, aufzuklären, wer hinter dem Angriff steckt, mit dem mehr als 20 Gigabyte Daten aus dem Bundestag abgezapft worden sein sollen.
Das Einzige, was darüber Aufschlüsse geben könnte, ist die Analyse der Schadsoftware in den Systemen des Deutschen Bundestags, die Forensik, das Sezieren eines solchen Trojaners.
Diese Analysen sind bereits angelaufen. Medienberichten zufolge arbeiten unter anderem die hauseigene IT-Abteilung des Bundestages, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz und ein Sicherheitsunternehmen aus Süddeutschland mit Hochdruck an der Aufklärung.
Mit dem IT-Journalisten Peter Welchering haben wir darüber gesprochen, wie viel sich mit Hilfe computerforensischer Analysen über mögliche Angreifer überhaupt herausfinden lässt.
Und wie genau man einen Trojaner wie den aus dem Bundestag eigentlich analysiert.
Also der Code wird angeschaut, aber auch das System wird angeschaut. Wir haben es ja meistens mit sogenanntem Maschinencode zu tun, also mit ausführbaren Programmen. Schadsoftware sind ausführbare Programme. Und diese ausführbaren Programme, die werden dann genommen und mit Softwarewerkzeugen wird daraus der ursprüngliche Quellcode wiederhergestellt, um herauszufinden, beispielsweise, welche Programmierer waren denn da beteiligt. Weil Programmierer haben ja ganz, ganz oft eine ganz eigene Handschrift, wie sie ein Programm dann wirklich anlegen in dieser Programmiersprache. Und da weist dann sehr viel eben auf einzelne Menschen hin. Und natürlich wird auch eine Verhaltensanalyse gemacht. Also beispielsweise wird gefragt, woher kommt denn die Schadsoftware oder von wo aus wird sie gesteuert? Kann man da per Internetprotokoll-Adressverfolgung nachvollziehen, wo der Control- und Command-Rechner sitzt? Und es gibt eine weitere Analyse dann auf diesem Kontrollrechner, wenn der gefunden wurde. Und da findet dann man unter Umständen auf so einem Kontrollrechner die dollsten Sachen, also beispielsweise Mailverkehr zu diesem Angriff mit den Mailadressen der Angreifer, einfach weil die es vergessen haben. Angreifer machen Gottlob auch Fehler und über diese Fehler werden sie dann identifiziert. In einem Fall bei einem Angriff in der Türkei hat man sogar Urlaubsfotos der Angreifer gefunden und konnte sie darüber identifizieren mit einer ganz einfachen Gesichtserkennung. Auch solche Fehler werden gemacht.
Was kann man über die IT-Forensik denn über so einen Trojaner sonst noch so herausfinden? Also zum Beispiel, ob da auch eine bekannte Sicherheitslücke wie etwa so ein Zero-Day-Exploit für den Angriff genutzt worden ist. Kann man solche Sachen auch mit der IT-Forensik herauslesen aus so einem Trojaner?
Also man kann zunächst mal herauslesen, beispielsweise, wann ist denn diese Schadsoftware erstellt und kompiliert worden, weil das sind alles Daten, die hat diese Software in sich und dann kann man rückschließen, zu welcher Zeit denn welche Sicherheitslücken aktuell waren und kann dann erschließen, welche Sicherheitslücke ist denn vermutlich ausgenutzt worden. Bei einiger Schadsoftware kann man allerdings auch aufgrund des Vorgehens, der Verhaltensanalyse schon ganz konkret dann nachvollziehen, was war denn die Sicherheitslücke, durch die wirklich ins System geschlüpft ist. Da muss man unterschiedliche Methoden einfach einsetzen.
Welche Rolle spielt die Hardware bei solchen Analysen, also zum Beispiel Router?
Router sind ein Eingangstor für sehr viele Trojaner und das liegt einfach daran, dass in Routern ganz, ganz oft Sicherheitslücken entweder gar nicht publik gemacht werden, also auch nicht geschlossen werden können. Und diese Sicherheitslücken werden dann eben ausgenutzt, um Schadsoftware da reinzubringen. Oder aber es ist direkt eine Hintertür einprogrammiert und über diese Hintertür kommen dann beispielsweise auch Nachrichtendienste in solche Router. Also jeder, der einen Router kauft, muss wissen, solch ein Router ist immer ein ganz tolles Einfallstor in seine eigene Systemwelt.
Ist das denn in diesem Zusammenhang realistisch zu sagen, okay, wir sind der Meinung, der Angriff kommt wahrscheinlich aus Russland oder aus China? Kann man da so weit gehen, dass man da Rückschlüsse ziehen kann auf eben geheimdienstliche Tätigkeiten aus diesen Ländern?
Also auf geheimdienstliche Tätigkeit würde ich auch durchaus einen Rückschluss ziehen, respektive auf eine Tätigkeit, die diesen Angriff mit großer Akribie und mit relativ viel Geld und Manpower vorbereitet hat. Denn das war ein Angriff, der relativ maßgeschneidert war für das System des Deutschen Bundestages. Dann zu sagen, der kam aus China oder Russland, das ist natürlich immer ein bisschen verwegen, da muss man Gründe angeben. Und in den ersten 2 Wochen, nachdem das so auf den Markt kam, hat man dafür keinerlei Gründe gehört. Erst am Freitag, am vergangenen Freitag, da hat man erste Gründe gehört und zwar hat Claudio Guarnerini, ein Security-Experte, ein IT-Experte, die Server der Fraktion der Linken im Bundestag untersucht und gegen Freitagmittag einen Bericht vorgestellt und in diesem Bericht steht, dass er davon ausgeht, dass die sogenannte Sophisi Group, die auch für russische Stellen gearbeitet hat, hierfür verantwortlich sein könnte. Er führt das darauf zurück, dass diese Gruppe mit einem ähnlichen Zertifikat gearbeitet hat, dass sie auch bei einem anderen Angriff, den sie dann mehr oder weniger schon durch eine Art Bekennerschreiben dann eben auch eingestanden hat, auch verwendet hat. Das war dann ein Fehler. Man darf solche Zertifikate natürlich nicht mehrfach verwenden, denn dann kann man identifiziert werden. Wenn dieses Zertifikat so nachgewiesen werden kann, dann kann man in einem solchen Fall auch durch eine Gruppe identifizieren. Aber ansonsten wäre ich mit solchen Zuschreibungen nur durch Nachverfolgen einer Internetprotokolladresse sehr, sehr vorsichtig.
Was ist eigentlich das vornehmliche Ziel, wenn so ein Trojaner seziert wird, herauszufinden, woher er kommt, aus welchem Land, wer die Urheber sind oder auch welche Zielrichtung dahinter steht?
Nee, eigentlich will man ihn in erster Linie unschädlich machen. Man will verhindern, dass der weiteren Schaden anrichten kann und zwar zunächst mal am eigenen System. Und dann will man genau wissen, welche Sicherheitslücken hat dieser Trojaner denn ausgenutzt, damit man diese Sicherheitslücken schließt, die er ausgenutzt hat, damit er nicht für andere Angriffe auch noch verwendet werden kann. Ja, und dann will man natürlich auch die Dateistruktur dieses Trojaners so genau beschreiben, dass man ihn auf anderen Systemen möglichst sogar automatisch durch Software auch erkennen kann und unschädlich machen kann. Und danach erst widmet man sich dann eben solchen Fragen, wer könnte denn dafür beispielsweise verantwortlich gemacht werden oder etwa welche Gruppen stecken dahinter. Das Problem, das wir im Augenblick haben, die Arbeit der Forensiker wird durch sehr starken politischen Druck ganz, ganz oft dann in die andere Richtung geleitet. Also bevor die dann wirklich diesen Trojaner unschädlich machen, besteht dann sehr großer Druck zu sagen, recherchiert mal in diese oder jene Richtung, weil wir meinen, daher kommt dieser Angriff und bitte bringt uns mal Beweise dafür.
Wir wissen ja bislang gar nicht so viel über den Trojaner. Liegt das daran, dass wir dieses Spannungsfeld haben? Zum einen möchte man nicht so viel preisgeben über die Sicherheitslücke, um nicht noch vielleicht andere Hacker darauf aufmerksam zu machen. Zum anderen haben wir natürlich auch ein öffentliches Interesse an Aufklärung. Was ist denn da der wichtigere Punkt?
Also die Aufklärung ist der wichtigere Punkt, denn nur Sicherheitslücken, die öffentlich gemacht werden, können auch sehr rasch von der Community, von den Programmierern geschlossen werden. Nun haben Nachrichtendienste natürlich ein sehr klares Interesse daran, dass gerade die Sicherheitslücken, mit denen sie arbeiten, eben nicht geschlossen werden, weil dann könnten sie damit ja nicht mehr arbeiten. Und da alle Nachrichtendienste so ziemlich aus den gleichen Quellen schöpfen und so ziemlich ähnliche Sicherheitslücken, teilweise wirklich sogar die gleichen benutzen, ist es völlig klar, kein Nachrichtendienst dieser Welt hat ein Interesse daran, dass beispielsweise Sicherheitslücken, die ein gegnerischer Nachrichtendienst benutzt, wirklich öffentlich werden und dann total geschlossen werden. Denn dann sind die aus seinem Arsenal auch einfach weg.
Seitdem das Netzwerk des Bundestags gehackt worden ist, wird darüber mal mehr und mal weniger wild spekuliert, wer dahinter stecken könnte. Doch wie genau lässt sich eigentlich herausfinden, wer hinter so einem Angriff steckt, und führen schnelle Schuldzuweisungen nicht auch zu politischen Konflikten? Das wollten wir auch von dem IT-Journalisten Peter Welchering wissen und haben ihm folgende Frage gestellt.
Bei vielen Cyberattacken lautet die Analyse schnell, das ist ein professioneller Angriff. Dahinter stecken keine Amateure. Ist das Ihrer Einschätzung nach meist Ergebnis einer seriösen Analyse? Oder will man mit derartigen schnellen Schuldzuweisungen nicht vielleicht mitunter auch ablenken, vielleicht auch, weil die eigene Sicherheitsarchitektur nicht sehr ausgereift ist?
Man will von sehr vielem ablenken, vor allen Dingen will man aber dabei den eigenen Leuten einfach zeigen, schaut mal, die anderen sind die Bösen. Und dann eignen sich natürlich solche Angriffe immer ganz hervorragend als Munition im politischen Schlagabtausch. Und das Problem dabei ist, viele Nachrichtendienste, aber auch viele Sicherheitsbehörden vergessen, dass sozusagen die Gemeinschaft derer, die solche Angriffe entweder aufklärt oder vorbereitet, ja so groß gar nicht ist. Also beispielsweise die meisten Angriffsprogramme, mit denen wir es zu tun haben, werden immer noch in Minsk programmiert. Das hat damit zu tun, dass Mathematiker und sehr, sehr gute Systemprogrammierer dort relativ preiswert sind. Und man hat ganz oft eben den Fall gehabt, dass genau diese Systemprogrammierer auch relativ offen, zwar verdeckt, die wollen nicht namentlich genannt werden, aber relativ offen über ihre Arbeit sprechen, weil sie solche Angriffe, naja, ich sag mal, als prekäre Arbeitnehmer betreiben. Und da müsste man eigentlich ansetzen, denn dann kann man tatsächlich mehr Sicherheit herstellen. Um genau diese Leute müsste man sich kümmern, und zwar indem man ihnen Chancen gibt.
Was bedeuten denn eigentlich diese schnellen Schuldzuweisungen? Haben wir so eine Art reloaded kalten Krieg? Was ist diese politische Dimension denn auch dieser Hack-Attribution? Entweder es ist China oder es ist Russland oder vielleicht sogar noch jemand anders.
Also das ist zunächst einmal in aller Regel politische Propaganda. Und was sind die Ziele von politischer Propaganda? Man will den Gegner einschüchtern, man will dem Gegner nachweisen, dass er schlimme Dinge macht, die man nicht machen darf. Und man will eben den eigenen Leuten sagen, wir brauchen jetzt aber auch tatsächlich mehr Mittel beispielsweise, um diesen Gegner bekämpfen zu dürfen. Und wenn man da mal genau hinschaut, wer profitiert denn von solchen Angriffen? Das sind in erster Linie tatsächlich die Nachrichtendienste, die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsfirmen. Das heißt, all diese Menschen haben ein Interesse daran, dass solche Angriffe auch publik werden, dass alle Menschen sagen, mein Gott, das ist aber ganz gefährlich, da müssen wir was tun, denn damit verdienen die ja Geld. Die Nachrichtendienste, in denen gesagt wird, ja, ihr müsst einfach mehr Geld haben, um solche Angriffe aufklären zu können. Die Angreifer, in denen gesagt wird, wir brauchen solche Angreifer etwa, um unsere eigenen Cyberangriffe eben auch programmieren zu können. Und die Sicherheitsunternehmen, die dann eben zu Rate gezogen werden, um solche Dinge aufzuklären. Und wenn man sich mal anschaut, als Deutschland die Wiedervereinigung hatte, ist im Bundesnachrichtendienst so ein bisschen der Gegner abhanden gekommen. Der Kalte Krieg war zu Ende. Und was hat der Bundesnachrichtendienst gemacht? Er hat einen neuen Gegner gefunden. Der neue Gegner hieß Cyberangreifer. Und damit hat sich dieser Dienst über viele, viele Jahre hinweg gerettet.
Das heißt, das Cyberangriffswesen wird so ein bisschen auch mystifiziert, um Angst zu schüren?
Auf alle Fälle, das wird auch mystifiziert, denn wir haben es in der Regel ja mit technisch sehr gut nachvollziehbaren Dingen zu tun. Auf der einen Seite eine Industrie, die diese Angriffe verkauft, etwa im Darknet auch auf Auktionsplattformen anbietet. Auf der anderen Seite Nachfrager, die von dieser Industrie auch Angriffe abkaufen. Das sind sowohl Militärs, das sind Nachrichtendienste, das ist vor allen Dingen aber auch die organisierte Kriminalität. Die spielt natürlich auch rein.
Der IT-Journalist Peter Welchering über die forensische Analyse von Trojanern.